Herzlich willkommen zur 769. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind in den 50er Jahren in London unterwegs und schauen Theater. Agatha Christie, um genau zu sein. Mit mir hier die übereifrige junge Constable, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und er trinkt heute Abend Gin, Inspektor Robert Krüger.
Guten Abend, Hans. Uns auf eine Reise schicken tut der Commissioner Stefan Giesbert.
Guten Abend.
Constable? Commissioner?
Inspektor?
Das wird ja nichts. Wer hat denn diesen Scherz geschrieben?
Der Drehbuchautor von diesem Film.
Wir haben uns das so schön ausgedacht.
Ja, wir sind halt doch keine Schauspieler. Es war aber wirklich fantastisch, wie die in dem Film immer bei jeder Szene, wo sie sich begegnet sind, sich mit ihrem Titel ansprechen und immer reihum.
Und auch antworten dann immer, gell?
Und dann, genau. Und dadurch, die kommen zu dritt in so einen Raum rein oder irgendwie zwei kommen rein, einer ist schon drin und dann Constable, Commissioner, Commissioner, Constable, Inspektor. Und dann denkst du, was? Könnt ihr doch mal damit aufhören? Das war wirklich sehr lustig.
Ja, das war sehr lustig.
Aber bevor wir dazu kommen, Stefan, das war dein Film.
Ja.
See How They Run. Worum ging's?
Worum ging's? Es geht um besagte Polizisten. Also wir haben eine junge Constable, die, ich möchte es vorsichtig formulieren, vielleicht etwas übereifrig ist. Ein Inspektor, der gefühlt alles schon gesehen hat und ein Commissioner, also der Chef von den beiden, der versucht seinen Arsch zu retten. Es passiert im Theater, in dem die Mausefalle, Mousetrap, richtig, gespielt wird von Agatha Christie. Das Stück läuft ja immer noch. Also mit einer kurzen, irgendwie zwei Jahre Corona-Pause, aber läuft seitdem immer noch und die sind gerade dabei, sich zu überlegen, wie es verfilmt werden könnte. Da passiert ein Mord im Theater und der Tote sitzt auf der Bühne am Ende. Und unsere beiden Polizisten werden dazugerufen und versuchen dann, mehr oder weniger ambitioniert den Fall zu lösen und wir laufen ihnen quasi mit der Kamera hinterher.
Und für die Leute, die das Stück nicht kennen, also Agatha Christie ist vielleicht schon der Hinweis, den man da braucht, aber das ist ein Whodunit, das Theaterstück und dieser Film ebenso. Also eine Mordfall-Untersuchung. Genau, die quasi einen Whodunit zum Besten gibt im Umkreis eines Whodunit-Theaterstücks. Und eben nicht nur da im Umkreis, sondern da werden dann halt auch der Regisseur und der Produzent und die Darsteller und ich weiß nicht wer alles vernommen und zu Verdächtigen erklärt und dann
dauernd ständig werden die gleichen Leute zu Verdächtigen erklärt.
Genau. Mhm. Und der Regisseur, der das Stück hätte verfilmen sollen, von Adrian Brody gespielt, ziemlich nervige Arschfigur, die sehr schöne Meinungen dazu, wie ein Whodunit im Film auszusehen hätte, zu Protokoll gibt. Am Anfang auch so ein bisschen als Auferzähler den Film eröffnet und sich ziemlich despektierlich über diese Whodunit-Geschichten äußert. Also es hat alles so eine Meta-Meta-Komponente, die da drin angelegt und auch voll beabsichtigt ist. Genau. Ich frage jetzt mal zuerst den Stefan, wie er das fand, weil von Christoph weiß ich, in welche Richtung das geht, aber das verraten wir erst, wenn es soweit ist. Stefan, wie fandst du das?
Ich fürchte, beim Christoph wird es nicht so positiv. Ich hatte einen Mordspaß beim Schauen. Ich hab's.
Ah, Mist. Ich wollte eigentlich positiv werden, aber jetzt, wo du, muss ich wieder.
Hörst du, hast du drei Takte von der Musik, da weißt du, oh, der Christoph ist schon auf 180. Das wird kein Film mehr für den Christoph.
Ja.
Schöne, irgendwie so fünf
Fahrstuhlmusik,
Fünf-Kopf-Band, Jazzband, die im Hintergrund so.
Fahrstuhlmusik.
Ja. Ich fand's grandios, ironisch überspitzt. Ich saß mehrfach alleine bei mir im Wohnzimmer und hab laut gelacht. Das ist sehr lange her, dass mir das passiert ist. Aber hier ist mir an so vielen kleinen Stellen passiert. Es gibt so viele Stellen, die für mein Gefühl genau die richtige Art Witz haben um es nicht so zu übertreiben, gerade was wir vorhin versucht haben nachzuspielen, dieses, wenn die sich untereinander ansprechen, aber auch so viele andere Situationen, wenn eben Brody am Anfang über das, über Whodunit spricht und sie auch dann später weiter auf der Metaebene sich mit dem Drehbuchautor, der versucht, dieses Theaterstück in ein Drehbuch umzuwandeln, darüber unterhalten und dann
auch
kommt
super
sein
schmierig und super eklig
sein
Typ
Neffe rein.
Sein Neffe, aha.
Er sagt so, ja, ist mein Neffe.
Ja, ja.
Halt eindeutig sein Freund. Aber so, ist mein Neffe, das ist so gut. Das ist einfach so und, lustig.
Und der ist so ultra eifersüchtig und regt sich permanent mega kurze Zündschnur. Ist die ganze Zeit immer auf 180 sofort, wenn ein fremder Mann reinkommt.
Das ist so gut.
Ja, und wenn dieser, wenn
und
Adrian Brody
halt konsequent aber Italienisch oder Französisch, Italienisch.
Oder irgendwas, ja, ich habe es nicht so richtig zuordnen können.
Ja, aber nicht untertitelt, nicht übersetzt.
Einfach nur am Aufregen.
Einfach so, boom.
Ich glaube, es hat wieder, hat nicht wieder irgendjemand Französisch gesprochen? Ich, also, das, bei mir ist der Film schon ein bisschen her, deswegen weiß ich nicht, aber ich meine, ich hatte wieder angenehm zur Kenntnis genommen, dass wieder ich glaube, hatten wir jetzt, glaube ich, 3 Wochen in Folge, wo Filme Französisch sprechen und es nicht untertitelt wird. Aber vielleicht verwechsle ich es auch.
Ich fand das auch schön bei dem Typen im Savoy, dem Portier, der sie ihn auf das Zimmer bringt. Which part of France are you from?
Belgium.
Ja, der war sehr lustig.
Sehr, sehr viele, sehr schöne kleine Scherze drin, das stimmt.
Ja, darauf habe ich mich echt sehr dran gefreut und ich fand, der sah geil aus. Also er hat so dieses, wahrscheinlich sah es nie so aus, aber dieses überzogene, nee,
schon nach Studio aus, gell?
Überzogene, leuchtende, viel zu viel Farbe, ja. 50er-Jahre-Bild nachkonstruiert. Mhm. Das hat mir einen großen Spaß gemacht, der gesamte Film. Ja.
Ja, ich würde mich im Großen und Ganzen dem Stefan anschließen und deshalb gebe ich jetzt direkt an den Christoph weiter.
Ja, in den Details gebe ich euch ja sogar recht. Da waren lustige Lacher drin und es waren auch sehr gute Schauspieler. Also ich fand Saoirse Ronan fand ich fantastisch. Ich meine, die ist immer fantastisch, aber auch ja, hier wieder, wie toll die ihre Rolle erfüllt. Und da muss man sich mal zurückerinnern, was die früher gespielt hat. Ja, Hannah zum Beispiel, ja, das war halt die Antithese hierzu. Gell? Sie ist ja jetzt genau das Gegenteil davon. Also die spielt einfach nicht immer sich selbst, sondern die hat einfach unheimliche Bandbreite. Also fand ich wirklich super. Und hier unseren Hauptdarsteller, der Name ist mir gerade entfallen, hier vom Mond, direkt vom Mond.
Sam Rockwell.
Sam Rockwell, genau. Ja, der ist halt auch immer gut. Das ist jetzt keine Überraschung. Aber
jetzt.
Diese Adrian Brody-Sache am Anfang, ja, der erzählt ja im Endeffekt, warum er Whodunits blöd findet. Oder warum er sie langweilig findet, warum er sie gar nicht erst anschaut, weil er weiß ja eh, was passiert, weil immer das Gleiche und dann nennt er so ein paar Versatzstücke, die in Whodunits tatsächlich, wo einem dann so klar wird, so, ja stimmt, das ist wirklich immer drin, und die kommen ja auch in diesem Film dann immer, gell? Dass sich in ein Landhaus dann treffen und sowas, was man lustig finden kann und ironisch, aber man kann auch sagen, dieser ganze Film gibt Adrian Brody halt recht und ich habe die ganze Zeit mich massiv gelangweilt, weil ich mir dachte, Scheiße, der hat wirklich recht gehabt am Anfang. Das ist alles so öde. Und es ist halt aufgepeppt mit ein paar ganz guten Gags und mit guten Schauspielern. Aber von der Idee her ist diese Whodunit-Sache wirklich sowas von ausgetreten und sowas von langweilig. Also ich war einfach völlig bei ihm. Und das Problem, vielleicht wäre ich das nicht gewesen, wenn er nicht damit angefangen hätte. Ja, aber der hat halt, im Endeffekt hat er gesagt so, okay, ich zeige euch jetzt einen verflucht langweiligen Film. Der kann nur langweilig sein, weil es ein Whodunit ist, und zwar ein doppelt durchgewirktes Whodunit über ein Whodunit. Und ich war an Bord. Und ich war aber halt am falschen Board, gell? Ich war halt an dem Board, dass ich es halt langweilig finde. Er hat mich überzeugt.
Gehe ich nicht mit. Also, weil ich meine, wenn das Gute an einem Whodunit ist ja nicht, dass die Formel immer dieselbe ist, sondern die Rätsel sind ja jedes Mal anders. Und ja, Kreuzworträtsel kann dir auch jeden Tag neu Spaß machen, obwohl es immer nur ein Kreuzworträtsel sind. Es sind ja immer ein viereckiger Kasten mit Buchstaben drin, aber das ändert ja nichts daran, dass die Rätsel andere sind. Und die,
ja, das
die
stimmt schon. Aber also ich fand es einfach ziemlich öde. Also
Ja, mir hat auch diese Metaebene enorm viel Spaß gemacht und spätestens die Szene, wo er dann seine Storyboards rausholt und seinen Film vor diesem Drehbuchautor und Produzenten die Storyboards zeigt und die beiden, wenn du in die Gesichter schaust und er mit seiner großen Begeisterung über den totalen Trash, den er da aufgetischt hat, also offensichtlich wäre er selber auch nicht in der Lage, einen deut besseren Film zu machen als das, was er dir da am Anfang als langweilig verkauft hat.
Ja, das stimmt.
Weil das,
ja.
Wenn er das gedreht hätte, das wäre ja noch schlimmer geworden.
Ja,
klar. Waren die Storyboards schön gezeichnet, das muss man wirklich sagen.
Der Film war voller guter Ideen und guter Gags, aber insgesamt fand ich es einfach sehr öde. Also die Rahmengeschichte fand ich, oder nicht, ja, öde, ich fand sie belanglos. Es war so, ja, ist doch egal, wer ihn umgebracht hat. Also, mir war es egal.
Ja, als er dann im Jenseits seine einzige Frage, did somebody miss me? Also, figures. dass er Figures sagen würde, habe ich auf meinem Sofa laut vor mich hingesagt, eine Sekunde bevor er es gesagt hat. Ich dachte so, das wird das Wort sein, was ich ihm in den Mund legen würde. Und er hat es gesagt, das war so.
Ja, aber das ist das Problem. Der Film ist einfach ganz schön vorhersehbar.
Also, ja, aber das freute mich in dem Moment. Und
will
total.
Das ja auch sein, ja, klar. Ja.
Dieser Blick dazu, ja. Was hat er da getrunken? Das wäre doch jetzt für die nächste Kapitelmarke schon mal wichtig, sich das zu merken.
Das stimmt.
Es war nämlich eine richtige Barszene in dem Augenblick im Jenseits. Ja. Oder in so einer Zwischenwelt. Ich weiß nicht, was es war. Ein weihnachtlicher Schneewald, wo unser Inspektor ohne Hose rumläuft. Das war sehr interessant alles.
Müsste dann das Fegefeuer sein, gell?
Ah.
Oder der Nimbus. Ja, irgend sowas.
Ja, aber für ihn war das doch eher ein Traum und der andere ist in einem Traum aufgetaucht.
Ja.
Ja, ach, ich hatte einen Spaß. Hier läuft jetzt gerade irgendwie im Hintergrund dieser Trailer. Da könnte ich mir auch schon wieder kaputt lachen. Wie die Gestalten, wie die zueinander im Raum stehen, wie sie sich verhalten, das ist einfach so gut. Also ja, ich hatte echt viel Spaß. Ich hatte wirklich viel Spaß in dem Film. Jetzt muss ich das mal wegklicken, sonst wird das nämlich hier nichts mehr.
Ich fand ihn ganz, ganz gut, ganz passabel gemacht, aber ich hatte gar keinen Spaß. Ich war ziemlich angeödet.
Ja, aber es ist halt ein Whodunit und
ja,
das ist einfach nicht dein Genre. Also
ja, das stimmt. Ist auch nicht mein Genre.
Also selbst wenn der das am Anfang nicht gesagt hätte, hättest du gesagt so, ja, das ist halt ein Krimi, da kann ich mir auch einen Tatort angucken. Das ist genau das
Gleiche. Ja, stimmt schon. Aber obwohl es da auch Ausnahmen gibt, finde ich manche besser, manche schlechter, ist ja klar.
Ja gut, aber wenn ein Tatort ein Whodunit als Thema hat, dann nervt es dich. Wenn natürlich irgendwie Moreau den halben Wiesbadener Gemüsegarten da, Bowling Green in Schutt und Asche legt, das ist ein ganz anderer, aber das ist halt dann kein Whodunit, ja, kein klassischer Krimi sozusagen.
Ja, das ist nicht mein Genre. Aber es war mir einfach auch ein bisschen zu dekonstruiert. Also, weil es das ja auch sein wollte, gell? Das ist ja.
Ja.
Am Ende war es ja kein Whodunit mehr, sondern, oder ja, natürlich hat es so getan, als wäre es ein Whodunit, aber eigentlich war es ja eine Dekonstruktion von Film. Und von, ja, es war halt sehr Meta.
Ja.
Ja. Also, komm, machen wir Punkte dran, oder?
Ja. Soll ich anfangen? Dann ist es absteigend. Ja. Ich fange mit 9 Punkten an.
Oh wow, ja, dann ist es absteigend.
Ja, klar.
Okay, so viele gebe ich nicht, aber 7,5 kriegt er bei mir auch und ich mochte ihn.
Letztes Jahr hast du 3 Filme besser bewertet.
Also ich, da kommen dieses Jahr noch ein paar, die ich besser bewerten werde.
Das ist so geil, dass du da immer die Statistik da hast und sie direkt immer aufs Futter
verschwinden. Ich habe die Statistik einmal rausgeholt und die ändert sich ja nicht für letztes Jahr.
Ja, ich fand die Schauspieler super, ich fand die Witze gut, häufig, aber es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich fand es extrem öde. Deswegen gebe ich 4,5.
Das ist unfassbar, aber okay. Es ist ein gutes Recht.
Ja, ja. Okay, aber es wurde auch getrunken.
Aber nicht das, was ich trinke.
Nee.
Nee. Ja,
was trinkst du denn?
Ich trinke Zirberl.
Ah.
Von der Gensandorfer Kulinarium. Das ist ein eine Zirbenspirituose, die aber auch Zucker hat. Also ist kein Ist kein Likör, aber ist auch kein Brand. Ist irgendwo dazwischen. Und das habe ich aus dem Urlaub mitgenommen, weil ich in Österreich im Urlaub war.
Mhm.
Und
du hast da öfter wohl Zirbe getrunken, oder?
Da habe ich häufig, fast täglich habe ich da Zirbe getrunken, ja.
Was ist Zirbe? Ich kann nicht mal sagen,
das ist,
ob das ein Baum oder ein Kraut ist.
Nee, das ist ein Baum, ein Nadelbaum. Ich da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis. Ich glaube, es ist eine Lärchenart, aber es kann auch eine Kiefernart sein. Kiefer oder Lärche, irgend sowas. Also eigentlich ein für unsere Verhältnisse relativ normaler Nadelbaum, aber eben so eine Alpenvariante davon, die eben ein bisschen mehr Kälte und ein bisschen mehr Trockenheit verträgt.
Ah, das ist ein Kiefer.
Okay. Ah, alles klar. Ja.
Aromatisch duftendes Holz wird als Möbel und Schnitzholz verwendet.
Ach, daher kenne ich das. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich das? Ah, und ich glaube, ich habe es auch verwechselt, merke ich jetzt gerade. Ich habe nämlich in Südtirol, habe ich auch schon so ein Likör getrunken. Das war aber, glaube ich, irgendwas anderes. Das war, glaube ich, eine Lärchenart. Und da war aber, unsere Betten waren aus Zirbenholz. Und jetzt weiß ich, warum ich das mit
Das riecht dann so intensiv, gell? Kann das
ja,
sein,
genau.
Dass das ist?
Ja, genau. Da werden Betten draus gemacht. Mhm. Ja. Da frage ich mich, was habe ich da in Südtirol getrunken? Das war was anderes. Naja. Aber jetzt trinke ich auf jeden Fall Zirbe. Und die nächsten Wochen werde ich wahrscheinlich auch noch den Urlaub nacherleben. Ich habe nämlich noch zwei andere.
Wieder wochenlang den Schnaps aus dem Urlaub. Irgendwas, also fahre ich immer in die falschen Orte oder ich schaue nicht intensiv genug.
Ja, du schaust nicht intensiv.
Also bei uns jetzt in dem Skiurlaub, wo wir waren, da gab es halt irgendwie einen so einen Bierbrauer. Und das Bier haben wir verkostet und hatten nicht mitgenommen. Aber sonst, da gab es
ja, da garantiert auch ein Enzian oder irgendwas anderes Fieses, oder?
Ja, oder vermutlich.
Topinamburbrand oder
ja, aber das ist ja der Punkt bei Stefan und mir, wir würden den Enzian und, oder was anderes Fieses halt nicht kaufen und du würdest es mitnehmen. Ja,
eben drum. Ich habe sogar zwei verschiedene.
Ich hätte immer viel zu sehr Bedenken, dass es was Fieses ist und ich das dann wieder einfach nur so ein Ding ist, was im Schrank verrostet. Und lass es dann halt.
Wie groß ist denn die Flasche, die du...
Diese hier, ja. Eine Literflasche.
Okay.
Und ich habe noch einen Zirbenlikör gekauft und der ist aber kleiner. Das ist, glaube ich, nur eine Halbliterflasche, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die ist schon halb leer, also. Ja.
Mhm. Ja, ich lese hier noch quer. Also das Holz scheint echt was zu können.
Ja, und also der Likör ist auch, wenn wir so leicht... wie nennt man das, so badezusatzmäßigen Geschmack ertragen kann beim
Latschen,
Likör trinken, dann ist das was für einen.
Alright.
So ein Latschenkieferlikör wäre auch mal was Geiles, oder?
Gibt's also Kiefernadel hatte doch mal hier Berlin, der, wie heißt der, Zyankali hatte doch mal so ein Extrakt. Ich weiß nicht mehr, wie das Zeug hieß.
Ja, dieser andere. Aus dem Forum, der macht auch immer so Extrakte aus. So.
Oder auch Latschenkiefern, Bitter oder so gibt es, glaube ich, auch.
Ja,
oder Kiefernadelbitter.
Aus den noch unreifen Zapfen machen die doch immer was, oder? Und auch aus den Spitzen. Mir ist jetzt der Name entfallen.
Da geht man sicher
rein. Kali, das war der andere.
Neideck.
Neideck, genau. Neideck war es. Der macht auch immer so Sachen.
Ja, der ist ja mittlerweile berühmt-berüchtigt dafür.
Ja, eben.
Gut.
Was trinkt ihr denn?
ja, ich trinke Wasser. Ich habe mir in der vergangenen Woche die zweite Runde Corona eingefangen und jetzt vermute ich noch eine Halsentzündung obendrauf. Ich habe ein Zäpfchen, das ist so groß wie eine Walnuss ist, gefühlt. Da möchte man einfach keinen Schnaps in die Richtung gießen, weil ich glaube, das ist einfach...
Das tut weh.
Nicht produktiv. Also heute Morgen, ich konnte nicht mal richtig frühstücken irgendwie.
Das desinfiziert vielleicht. Probier's mal aus.
Ich hab hier noch...
So ein bisschen mit Overproof gurgeln.
Ich habe hier Single Malt Scotch Triple Distill Auchentoschan.
Könnte klappen.
Ja, auch von Teufel.
Ich lasse es
mal. Brennt bestimmt wie der Teufel.
Das wird
nee. Aber die Halsentzündung, ist die nicht Teil der Corona-Infektion?
Keine Ahnung.
Corona heutzutage jetzt noch zu kriegen, nicht langsam mal out? Ist doch, hat man.
Ja, ich dachte auch, es sei durch. Und
nee,
da hat mir
gerade.
Letzte Woche ein Termin geschäftlich, wo wir mal unser ganzes Team, weißt du, so man kommt zusammen und redet und bla und bespricht, wie es jetzt so weitergeht und so weiter. Und irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später sagt die Kollegin so, ja, ich habe mich getestet, ich bin leider positiv. Und ja, ich saß ausgerechnet neben der.
Oh, damn it.
Ja, und dann war ich am, ich weiß gar nicht, am Montag oder so. Montag hatte ich, glaube ich, den ersten Test oder der so einen ganz, ganz dünnen Strich positiv war. Dann bin ich zur Teststation bei uns gefahren, zur offiziellen. Negativ, alles gut, du kannst machen, was du willst. Ah ja, okay, cool, danke. Und am nächsten Tag war der Strich ein bisschen dicker, aber dann bin ich nicht mehr zur Teststation gefahren und jetzt ist es weg. Das wollte ich heute mal wieder, aber war nix. Boah, der Rest der Familie ist aber noch gesund.
Oh, siehst du. Okay.
Also, die eine hat eine kräftige Kindergartenerkältung, aber kein zweiten Strich.
Okay. Dann hat dein Immunsystem das niedergerungen, bevor du es weitergegeben hast. Das ist doch gut. War ja zumindest soweit.
Ja, ich hatte auch echt, also wenn jetzt nicht diese Halsentzündung Teil dessen ist, hatte ich sonst auch echt keine Symptome. Ich habe irgendwie, weiß nicht, lass es 40 Mal gehustet sein, trocken und das war's. Kein Fieber. Ihr habt mehr, oder war das on-air oder off-air, dieses schicke an die Stirn halte Fieberthermometer empfohlen?
Ich glaube off-air, aber nicht sicher.
Ich glaube auch.
Aber wir haben es off-air auch, on-air auch schon vielleicht 2 bis 17 Mal besprochen.
Ja, stimmt.
Ja. Von dem Ding habe ich heute eine 40,1 abgelesen.
Ja.
Bei meinem Sohn.
Das ist nicht so schön.
Ja, bei euch ist es noch häufiger in Gebrauch als bei uns.
Der stand da mit auf dem Trampolin und ist gehüpft und war davon nicht abzubringen. Also denkst du so, wenn ich für über 40 Fieber hatte, ich glaube, du solltest das nicht tun, aber dann holst du ihn runter und dann steigt er wieder drauf und macht weiter. 2 Stunden später kam der Einbruch. Da hat er dann beschlossen, dass er jetzt krank ist. Dass er jetzt nicht mit Trampolin springt. Anstrengend.
Die Cousine von meiner Frau wollte letzte Woche nach Ägypten fliegen und hat dann auch zwei Tage vorher positiven Corona-Test gehabt. Naja, Reise gecancelt.
Das ist halt echt immer noch garstig, ne? Also so, wir hatten es vorhin so, oder wie du eben auch gesagt hast, Stefan, so dann der Test interessiert ja eigentlich keinen mehr. Also man isoliert sich dann irgendwie seine 3 Tage und dann ist Dings, aber Reisen buchen und dann nicht antreten können.
Das ist
schon noch so diese eine garstige Sache, die, wo du bei einer normalen Erkältung früher, du wärst ja einfach geflogen, gell?
Ja.
Aber so normal ist es halt doch noch nicht. Wenn du Corona hast, dann fliegst du halt doch nicht in den Urlaub.
Nee.
Ja. Um den Reigen übrigens noch komplett zu machen, der Typ hat sich von seiner Ermittlung einmal davon gestohlen, um in der Bar einfach Gin zu trinken. Und deshalb habe ich jetzt hier eine Flasche Sipsmith, weil ich habe auch ordentlich Halsentzündung und ich werde diese Desinfektionssache probieren.
Sehr gut.
Ich habe aber auch noch eine Flasche Campari und eine Flasche Wermut hier stehen für den Fall, dass mir das dann doch irgendwann zu viel wird.
Gin dann, pur, warm, ohne Eis, das ist
super.
Schon.
Ja, vor allem Sipsmith ist ja so smooth.
Ja, Sipsmith geht, aber...
Er ist smooth, aber hat halt 57,7%, ne?
Ja, ich war ja mal...
Also das ist der VJOP, hätte ich dazu sagen sollen.
Ach so,
Ich war ja mal bei so einem Sipsmith-Tasting irgendwo im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Und da haben sie uns sehr coole Sachen tasten lassen. Unter anderem auch praktisch den Wodka, aus dem sie den Sipsmith machen, also praktisch bevor er mit Kräutern und so versetzt wird.
Mhm.
Und zwar in einer Stärke, die absurd war. Also das war irgendwie so...
Oder erinnere ich mich dran? Oder die haben das auf der Messe auch gemacht. Ich erinnere mich daran, dass auch mal irgendwo getestet.
Ganz weit jenseits der 80%. Also, wo man sagen muss, das ist eigentlich nicht trinkbar. Und der ist so smooth den Hals runtergelaufen. Also, klar betäubt das dann auch, ja. Also, aber es brennt halt nicht. Also, es war, weil das einfach so gut destilliert war. Das war, als würde man Seide trinken. Und das Zeug hat, ja, weiß nicht, fast 100% Alkohol.
Das war absurd. Warst du nicht auch dabei, als wir das Hendrix-Tasting gemacht haben?
Habe ich auch mal. Das war da bei dem, der verstorben ist, gell? Beim Davide.
Im Biancalani war das, in diesem Backraum. Und das hat damals noch der
verwechselt.
Ah, wie heißt der? Javier Padovani gemacht. Oder war das, vielleicht war das auch, als ich in der Bar gearbeitet habe mit Christian. Jedenfalls, da hat, haben die uns den Hendrix.
Wo ist das Biancarani? Welches war das nochmal?
Das ist hinten bei der Flößerbrücke.
Ja, genau, doch, da war ich dabei. Richtig, das ist doch, war doch vom David, das, die.
Kann sein.
Und ja. Der ist doch gestorben dann nach ein paar Jahren. Ja. Genau.
Ja, jedenfalls haben sie da doch auch das frische Destillat quasi, 96% oder 94% oder was auch immer.
Ja, genau.
Bevor das runterverdüngt wird. Ja. Und das war auch super geschmeidig. Also es war halt nicht irgendwie, also war schon garstig, aber nicht so schlimm, was man manchmal mit 40% kriegt.
Ja, genau, das ist das Verrückte, gell? Trinkt man 40%iges und es brennt so dermaßen, dass man es kaum trinken kann. Und hier trinkt man 90%iges und kann es trinken. Es ist irre.
Ja.
Was, Gin Mare? Irgendeiner hat doch auch die einzelnen Dinge, aus denen das verschnitten wird. Also wenn sie den Rosmarin einzeln destillieren und dann den, was weiß ich, das nächste Kräuter und das nächste Kräuter und dann macht da der Masterblender dann irgendwas draus. Aber ich bin nicht mehr sicher, welcher Gin das war.
Ja, also hatten wir bei diesem Hendrix-Tasting auch, die haben ja irgendwie Rose und die haben uns das pur gegeben, 1:1 Million verdünnt. Das weiß ich noch.
Du alles weißt.
So. Ja, weil ich mich das so beeindruckt hat und es hat trotzdem irgendwie, der Mund hat 4 Tage nach Rose geschmeckt.
Ja, das war krass, das stimmt. Ja. Nun
so,
gut.
Hätten wir das auch. Kurze Ablenkung in Spirituosen und
kleiner Exkurs.
Corona-Erkrankung. Du warst noch mit einem Hörer im Kino.
Ja.
Das ist richtig in Erinnerung.
Das hast du richtig in Erinnerung. Ich war in
also der hört uns wahrscheinlich irgendwie 2024 oder so hört er die Sendung. Er sagt, bin so weit hinterher, es tut mir leid. Also,
ich habe ihn aber schon, ich habe ihn schon vorgewarnt, in welche Richtung meine Kritik gehen wird, damit er nicht aus allen Wolken fällt, weil wir haben, danach waren wir noch was essen und haben irgendwie vergessen, über den Film zu reden. Also wir haben wirklich nur so, wir sind aufgestanden und haben so einen kurzen Kommentar abgegeben, also wirklich nur ja, die Optik ist schon heftig. Irgendwie so, ja, stimmt. Ja, das, mehr haben wir nicht gesagt zu dem Film, ja. Und alles andere, was ich davor gefühlte 5 Stunden während des Films mir in den Zähnen geknirscht habe, habe ich nicht gesagt. Ja, Avatar 2 ist ein großer Haufen Kacke. Man kann es nicht anders sagen. Nee, aber dass es so eine krasse Kacke ist, also es ist wirklich Es ist kaum zu glauben, finde ich. Also, ich war ja ein Fan des ersten Films. Ich habe den ersten Film jetzt auch extra nochmal geschaut hinterher, um zu gucken, wie gut er in meinen Augen gealtert ist.
Und?
Erstaunlich gut. Also er ist natürlich auch, ist schon auch krass rassistisch, ist krasse White Savior Mist, ja, klar. Das stößt einem heutzutage mehr auf als vor 10 Jahren, keine Frage. Aber er ist straight erzählt, es ist halt ein Märchen, und er funktioniert immer noch ziemlich gut. Er hat eine recht ordentliche Persönlichkeitsentwicklung des Protagonisten. Er hat tolle Bilder, also er sieht nicht nur berauschend toll aus, sondern er hat auch interessante Bilder. Ja? Er hat auch, du hast diesen Wald, der irgendwie überirdisch ist und die mit diesen fliegenden Bergen und dem allen und dieser Wald, der ja, ich kann es gar nicht beschreiben, ja, also, aber der ist halt unwirklich. So, und jetzt hast du bei Avatar 2, um mal bei dieser optischen Sache zu bleiben, ja, natürlich ist der auf dem höchsten Niveau technisch, wie es nur geht, ja, und der hat ja auch solche optische Tricks, ja, dass die Unterwasserwelt wird mit einer höheren Framerate angezeigt als die Überwasserwelt und so, ja, damit du noch mehr das Gefühl hast, dass du in einer anderen Welt bist und so. Aber es ist halt eine Unterwasserwelt und ich weiß nicht, ihr wart ja, glaube ich, auch schon mal schnorcheln oder so, gell? In Tropen vielleicht sogar. Das ist eben auch in Wirklichkeit überwältigend. Und das kriegst du nicht so stark gesteigert in diesem Film, dass du es eben wirklich überwältigend findest, sondern du denkst dir, ja, okay, es ist halt eine Korallenwelt, die halt ein bisschen anders aussieht, mit Tieren, die so ein bisschen anders sind. Die Wale sehen halt, ja, nicht wie Wale aus, sondern sehen halt so ein bisschen anders aus. Aber am Ende ist es halt eine Korallenwelt, ja. Es ist wirklich, so what? Und es sind halt keine fliegenden Berge drin und Dinge, die man noch nie gesehen hat, sondern es ist halt, ja, es ist halt eine tropische Unterwasserwelt. Ja, scheiß drauf.
Sieht schön aus, aber...
Ja, genau, sieht schön aus, aber ist halt ohne Herz. So, das zur Optik und das ist noch der gute Teil des Films. Weil alles andere ist, es ist so ein unfassbarer Haufen Scheiße. Ich saß wirklich drin und
deutliche Worte heute hier.
Ich habe die ganze Zeit mich geärgert. Ich habe die ganze Zeit gedacht so, jetzt erzählt er mir noch eine Geschichte. Jetzt macht er noch einen beschissenen Handlungsstrang auf. Jetzt macht er noch eine Coming-of-Age-Geschichte. Er hat doch schon drei erzählt, die er dann irgendwie halb gar abgebrochen hat. Jetzt erzählt er noch ein Fluchtdrama. Und jetzt macht er einen Actionfilm mit Haufen Geballer. Jetzt macht er, das ist absurd, jetzt zeigt er sogar Titanic, ja, also ist halt ein James Cameron Film, aber man muss ja nicht so an seinen anderen Filmen hängen, dass man die schlechten Teile von Titanic, nämlich dieses absurde Jump and Run, dass du oben ins Schiff reinspringst und dann dich runterkämpfst und unten wieder raus und oben wieder rein und dann dich wieder durchkämpfst, ja, was ja bei Titanic schon absurd war, macht er hier auch wieder, weil das kann doch nicht dein Ernst sein.
Liegen Leute auf Türen?
ja, so in der Art sogar. Also ich weiß nicht, auf Türen natürlich nicht, aber sie kämpfen halt ewig lang, stundenlang auf einem untergehenden Schiff. Also, das ist halt so öde. Und er kann sich halt, das ist das, was der Erste dann doch gekonnt hat, ja, dass er eine Geschichte erzählt. Ja, man hat ihm vorgeworfen, das ist die Pocahontas-Geschichte. Scheiß drauf. Ja, dann ist es eben die Pocahontas-Geschichte, aber es ist eine Geschichte. Und hier erzählt er einfach mal 10 Geschichten oder 20. Ich habe nicht mitgezählt, weil, keine Ahnung, ich habe mich zu sehr geärgert darüber, dass ich meine Lebenszeit darin verschwende. Also es war wirklich, der ist so absurd lang und so unnötig lang. Und dann, es wird ja noch schlimmer, ne? Das eigentlich Schlimme ist halt dieser unfassbare Sexismus. Also der ist halt so patriarchal sexistisch, so wirklich so widerlich. Ich habe eine, die Grundaussage, die sogar zweimal genannt wird, also die wiederholte, die habe ich sogar mitgeschrieben, da habe ich kurz das Handy angemacht, habe es möglichst dunkel. Ich hoffe, ich habe es noch irgendwo. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, vielleicht habe ich es falsch aufgeschrieben, am Ende hat das ein bisschen anders. Also die Grundaussage des Films ist, Väter beschützen. Das ist das, was sie ausmacht. Oder das verleiht ihnen Bedeutung. Ich weiß nicht genau, was von beiden. Ja, also Väter beschützen. Väter müssen nicht gute Väter sein. Väter müssen nicht ihren Kindern irgendwas vorleben, damit sie gute Menschen werden oder sowas. Nee, Väter beschützen. Das ist das, was sie
ausmacht. Sexistische Kackscheiße, I tell you.
Es ist wirklich, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Wir sind im Jahr 2022, ja?
23.
Nee, der Film ist 22.
Ach so,
okay. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das eure Aussage ist. Vor allem dann eben noch zu zeigen, was für ein verkackt beschissener Vater er ist. Ja, und das Schlimme ist ja, dass diese Figur, die dieser beschissene Vater ist, die Figur, der Protagonist aus dem ersten Film ist, der im ersten Film ja eine Entwicklung durchmacht vom vielleicht traumatisierten, aber auf jeden Fall verwundeten Soldaten, Marine, der eben auch Marine-Gedanken hat, hin zu einem Erweckten, zu einem, der eben kein Marine mehr ist und nicht mehr so denkt, sondern der versteht, wie dieser Planet lebt und wie er atmet. Und klar, Esoterik-Kitsch und Ethno-Kitsch, das ist auch in diesem Film ein ganz großes Thema, noch viel schlimmer als im ersten, wo es auch schon schlimm war.
Ja, da war es auch schon schlimm, ja.
Aber hier auch, ja, hier nicht ganz in diesen Bildern, sie machen nicht diese blödsinnige Beschwörungssache, das machen sie nicht, aber es ist auch Ethno- und Esoterik-Kitsch, aber egal, ja. Aber dass sie nicht sich gemerkt haben, dass der Typ eine Wandlung durchgemacht hin zu einem, er ist nicht mehr dieser Supersoldat. Nee, jetzt ist er plötzlich wie ein Supersoldat und zwar in einer Form, dass seine Kinder, also seine zwei Söhne, ihn mit Sir anreden. Wo ich denke, das kann doch nicht scheiß ernst sein. Ernsthaft? Und er akzeptiert halt auch nur den Sohn, der schön brav ist und der halt auch so ein Marine-Verschnitt ist und so ein braver Soldat. Und der andere Sohn, der so ein bisschen wild ist und ein bisschen sich nicht an die Regeln hält und ja, und dann aber natürlich den großen Walfisch zähmt, ja. Oh,
ein Wal auch noch, ja. Captain Ahab-mäßig. Ja,
ist kein Wal, sondern ist halt irgendein Ikran-Wal oder keine Ahnung, wie die sich nennen. Der wird halt von ihm irgendwie, wirklich scheiße behandelt. Ja, also wirklich unfassbar scheiße, weil er halt kein Soldat ist. Der ist nicht schwul oder so, ja? Oder keine Ahnung, irgendwas anderes, was im Geiste von solcher patriarchalen Kackscheiße irgendwie verwerflich sein könnte, wo man noch sagen könnte, ist irgendwie verständlich, dass der Vater sich an seinem Sohn reibt. Nee, der ist einfach nur nicht ganz ein Supersoldat, der Sohn, ja? Und deswegen ist er nichts wert. Wo er sagt, ey, das kann doch nicht fucking ernst sein. Also, es war wirklich unglaublich. Und auch mit Frauen wird halt, ja, die Frauen sind halt wirklich nur so Beiwerk und werden halt nur gerettet und immer, wie heißt Damsel in Distress und weißt du, da sind die dann in dem Bauch dieses Schiffes, sind die gefangen, so wie damals Kate Winslet. Der Vater ist wirklich fast am Ertrinken, also er ist schon quasi so quasi halb ertrunken und die Mutter, die ja eine Navi ist, ja, die macht sich ganz gut, weil die haben, man kann das ja schon lernen als Navi, dass man weniger atmen muss unter Wasser, bla 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 bla, ja. Auf jeden Fall alle fast ertrunken und dann kommt die eine Tochter oder Ziehtochter oder weiß der Teufel was, die kommt zu ihnen rein und die hat zum Glück sowas gefunden, das ist wie so eine Qualle, die man sich auf den Rücken setzen kann und dann kann man durch die atmen, durch deren Kiemen praktisch, gell? Und coolerweise oder cool eigentlich überhaupt nicht, sondern passenderweise sieht man dann aus wie so eine Elfe, weil dann hat man zwei rosafarbene Elfenflügel, durch die man atmen kann, ja? Okay, können wir sagen, ist Kitsch, ja? Sei es drum. Auf jeden Fall schwimmt sie zu den Eltern rein. So, wer würdet ihr sagen, ist am naheliegendsten, kriegt diese Elfenflügel, damit er atmend raus aus dem Bauch des Schiffes schwimmen kann? Vielleicht der fast Ertrunkene, oder?
Dem es am schlechtesten geht, genau.
Nö, aber Elfenflügel einem Supersoldaten, ich bitte euch. Das geht ja jetzt wirklich nicht. Nee, die Mutter kriegt's natürlich. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Das kann's doch nicht sein. Ja, das ist wirklich so offensichtlich. Oh, weil halt einfach Elfenflügel gehören halt nicht an Supersoldaten, sondern Elfenflügel gehören halt an die Frau, an die Damsel in Distress.
An die Bunten, ja.
Oh, wie ätzend.
Oh, ist so schlimm.
Ich habe gerade mal so über die Rezeptions- und Kritiken-Sektion in der Wikipedia quer gelesen und im Guardian hat wohl der zuständige Kritiker geschrieben, dass diese bewegungsgeglätteten Unterwasserszenen am Ende dann doch seelenlos und träge sind und aussehen wie ein, und jetzt Zitat, Billion-Dollar teurer Bildschirmschoner.
Ja, genau. Ist wirklich so, ist total langweilig.
Aber das ist aber schön zu einem Billion-Dollar Bildschirmschoner, Screensaver. Das ist doch irgendwie nett.
Ja, ist aber die Wahrheit. Ist halt wirklich. Und wie gesagt, ich habe den ersten Film jetzt nochmal gesehen und diese fliegenden Berge und diese Riesenwälder mit diesen riesigen Bäumen und so, das berührt mich immer noch. Ja, und
achso, machen die das eigentlich im Kino jetzt noch? Also habt ihr den in 3D gesehen? Gibt's das noch?
Ja, 3D. Mhm, okay. Gibt's noch.
Und das heißt aber, zu Hause hast du den alten jetzt, der war ja damals auch so, genau, ein 3D-Megaseller.
Ja, den habe ich sogar
in 2D gesehen. Hast du den alten jetzt in 2D gesehen, okay.
Ja, und selbst da berührt er mich mehr als dieser 3D-Scheiß hier. Dann natürlich, rassistisch ist natürlich auch bis zum Anschlag, gell? Und zwar eben auf mehreren Ebenen wieder. Also klar, White Savior wieder, sogar mehrfach White Savior, also mehrfach edle Wilde und White Savior. Und zwar einmal Mensch gegen Navi. Und dann aber auch flüchten ja die Navi, also diese, unsere Navi-Familie, bestehend aus unserem Protagonisten des ersten Films, der ja jetzt ein Navi ist, gell? Der ist ja jetzt, der Geist wurde ja praktisch übertragen.
Ist assimiliert worden, möchtest du sagen?
Genau, der ist jetzt kein Mensch mehr, sondern der ist jetzt ein Navi, aber mit 5 Fingern, nicht mit 4. Daran erkennt man diese die Halbblüter.
Das Halbblut, ja.
Das Halbblut, ja.
Damit wir wieder in dem American Native Universum sind.
Richtig, richtig. Und der und seine Kinder, also die er mit der hier Uhura hat, ist doch Uhura, oder?
Ja, ja. Ja, bestimmt. Zoe Saldana, ja, meinst du?
Zoe Saldana, genau. Die müssen flüchten, weil sie gefährden halt die ihre Gruppe, ihre Wald-Navi-Freunde, weil die Menschen halt zurückkommen und halt wieder ordentlich auf die Kacke hauen. Übrigens, unser Hauptbösewicht aus dem ersten Film ist jetzt auch als Pseudo-Navi-Klon verfolgt er sie. Also sind jetzt alle Navi im Endeffekt. Gell? Und deswegen begeben sie sich eben zu den
ist das, bin das nur ich, der bei Navi immer an mein Navigationssystem im Auto denken muss, oder?
Das bist nur du, ja.
Okay, gut.
Und deswegen begeben sie sich halt da zu den, ich weiß nicht, ob die auch Navi heißen, ich glaube, es sind auch Navi, aber die heißen irgendwie anders, also zu dem entsprechenden Stamm im Ozean, die jetzt nicht mehr blau sind, sondern grün. Und die natürlich verglichen zu ihnen jetzt wiederum noch edlere, noch wildere sind. Und jetzt sind praktisch unsere Navis, die eben noch die edlen Wilden waren, sind jetzt die White Saviors bei den anderen Navis. Das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein. Es ist wirklich furchtbar. Ja, und so geht das immer weiter und erzählt noch eine Geschichte und noch eine Geschichte und es ist wirklich, ich saß nur drin und habe mich nur geärgert die ganze Zeit, weil es einfach so beschissen ist in allem, in seinen Kernaussagen, in seiner Optik, in seinem wie der Film komponiert ist. Es ist einfach nur ein Haufen Krütze. Ich verstehe nicht, warum der so auch positive Bewertungen kriegt. Auch von den Zimmerfreunden. Ich verstehe es nicht. Das ist so ein Kackfilm.
Okay, ich glaube, du hast deinen Punkt gemacht. Es war nicht zu überhören, wie dir ungefähr gefallen hat.
Ja.
Ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, als wir bei 3D waren, dass der Fernseher, den ich ausgemustert habe, ich sprach ja hier kürzlich über meinen ausgefallenen alten Fernseher, dass das ein 3D-Fernseher war. Mhm. Und ich jetzt ja mit dem neuen wieder in der 2D-Welt zurück bin. Ich glaube, dass ich mich irgendwann hier im Sneakpot vor Jahren mit der Claudia mal irgendwie in einer Diskussion dazu verstiegen habe, zu behaupten, dass wir in 10, 20 Jahren alle nur noch 3D-Fernseher haben werden. Das ist nicht gut gealtert, was ich damals gesagt habe.
Aber cool, dass du es so hier preisgibst.
Ja, die Hörer hören ja aufmerksam zu und wissen das ohnehin. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Und dann habe ich versucht, zu überlegen, ob ich auf diesem 3D-Fernseher jemals einen 3D-Film gesehen habe. Und ich glaube, das mit Nein beantworten zu müssen.
Sehr gut.
Weil ich auch kein 3D-Blu-ray-Player-Ding sie irgendwas hatte. Und ich meine mal, irgendwas 3D-mäßiges auf YouTube ausprobiert zu haben, aber keinen kompletten Kinofilm. Insofern, diese Technologie ist auch auf dem Weg nach draußen.
Ja, ist es. Und es ist auch so krass dunkel. Also ich habe am Anfang habe ich die Brille erst nicht angehabt und dann aufgesetzt. Das ist einfach so viel Licht, was da weggeschluckt wird. Ja, man gewöhnt sich daran, aber ich weiß nicht. Und es tut dann auch weh irgendwann, diese scheiß Brille, wenn man die 3,5 Stunden tragen muss, das ist einfach nicht angenehm. Also, ach.
Tja. Ja. Gut, also wenn man Zoe Saldana sehen will, dann vielleicht doch lieber Guardians of the Galaxy oder Amsterdam gucken, den wir kürzlich hier besprochen haben. Und
oder als Star Trek.
Und oder, naja, obwohl, das möchte ich ja nicht empfehlen, oder?
Kelvin empfehle ich nicht so gerne, nee.
Gut. Star Trek, ohnehin auch ein Thema, zu dem wir vielleicht in Kürze nochmal kommen müssen. Picard Staffel 3 hat angefangen, aber da sind wir jetzt noch nicht.
Mach mir nicht Angst, ja. Ja, aber stimmt. Obwohl ich sagen muss, ich finde Kelvin immer noch besser als Originals. Ich glaube, da bin ich auch relativ alleine.
Ja, doch, Originals bin ich auch kein großer Fan. Also es ist so ein, ich finde Spock geil, aber Kirk kann mir gestohlen bleiben.
Ich finde sogar Spock scheiße. Aber gut, ja, ich bin halt nicht damit aufgewachsen, oder fast nicht.
Ich auch nicht, also mit Spock, also mit dem 64er Star Trek bin ich auch nicht aufgewachsen.
Ich glaube, ich habe zwei Folgen gesehen als Kind oder Jugendlicher. Das eine war die Triple-Folge.
Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ich kann mich dran erinnern.
Die Triple-Folge kann man nicht vergessen, also.
Und die habe ich gesehen, also beide Folgen. Diese andere war irgendeine, wo ich weiß, die war sehr gruselig. Und die habe ich gesehen, bevor ich TNG kannte. Das heißt, das muss wirklich, also da war ich wirklich Kind, da war ich kein Jugendlicher. Ich weiß gar nicht, wie mir das untergekommen ist, aber ich kann mich noch dran erinnern. Und auch das Tribble, die Tribble-Folge war so verstörend, dass ich mich daran erinnert habe.
Verstört. Ich habe neulich erst die Deep Space Nine-Folge gesehen, wo sie in die Tribble-Folge reingebeamt werden.
Das ist
werden.
Sehr lustig, ja.
Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Vor allen Dingen, weil da ja so, haben sie ja Special Effects-mäßig echt einen rausgehauen und haben sich da in die alten Szenen reinmontiert.
Ja, weil mit den Kostümen, gell, Dex in dem Original-Kostüm.
Ja, alle. Dann mit Kirk reden, also wirklich toll gemacht. Eine sehr schöne eine sehr schöne Vorführung, was Special Effects auch damals als, wir waren Deep Space Nine, wann ist das, Anfang der 2000er oder der 90er oder so?
Ja.
Was da schon ging, aber das sieht wirklich nahtlos aus, also wie sie sich mit Kirk unterhalten, also geil einfach nur.
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich späte 90er ist. Also auf jeden Fall 90er. Ja. Ziemlich cool. Ach ja.
Die Tribble-Folge.
Okay, nachdem
die
du
einfach,
dann,
ja. Die Tribble-Folge, die einfach so eine bessere Geschichte ist als Avatar 2.
Deep Space Nine auf tatsächlich 93 bis 99, um das jetzt hier noch nachzutragen. Und ich glaube, das ist irgendwo in grob Staffel 4 oder so oder 5 maximal.
Also etwa aus der Zeit, wo wir Abi gemacht haben.
Ja, so Pi mal Daumen. Und Star Trek Deep Space Nine hält auf IMDb immer noch eine Gesamtwertung von 8,1. Also kann man.
Ja, weil es einfach auch fucking gut ist. Es
ist aber auch schon viel Bottle Episodes und viel Odo muss ich mit Quark streiten, Folgen, die man auch so, also ich bin immer noch dabei, Deep Space Nine so nach und nach durchzugucken. Nicht besonders aktiv jetzt, das hat auch immer große, vielwöchige Pausen, aber ich komme immer dazu zurück und im Moment bin ich, glaube ich, irgendwo Ende Staffel 5 oder so. Da sind schon auch immer Episoden dazwischen, wo du denkst, oh, ja, das zieht sich jetzt auch. Wenn wieder mal Nock von der Akademie zurückkommt oder so, das könnte ich auch skippen, das muss ich nicht unbedingt haben, aber nun ja.
Ah, ich finde es sehr gut gealtert, also naja, es ist halt eine Seifenoper.
Ja, definitiv, ein Stück weit.
Galaktische Seifenoper.
Mit ein bisschen Cardassianer und ein bisschen Krieg.
Genau. So, aber Stefan, du wolltest gerade eine Überleitung machen?
Ja. Du wolltest von deinem Urlaub erzählen. Ich habe jetzt gerade keine Überleitung.
Mega Überleitung, selten so eine schöne gehört.
Mega.
Ich war noch darauf, irgendwelche schlechten Witze über Seife zu machen und dann habe ich mir gedacht.
Also ja, ich war nicht in den Tropen, sondern in den Bergen. In den fliegenden Bergen und bin dort Ski gefahren. Nein, die sind nicht geflogen. Zum Glück, dann hätte meine Frau noch mehr Höhenangst gehabt. Sie hatte schon so genug.
Auf den Bergen Höhenangst oder wenn sie geliftet ist oder sowas?
Nee, irre. Auf der Piste, ich weiß gar nicht, ja, ich habe halt keine Höhenangst, das habe ich nicht verstanden. So, blaue Piste und sie brach mit einer Panikattacke zusammen, weil sie ja am Ende der blauen Piste vorne die Kante ins Tal gesehen hat. Also hat gesehen, da ging es ins Tal runter. Aber das war halt 150 Meter entfernt. Ich hab's nicht verstanden, aber
krass.
Wahrscheinlich irgendwie so Gedanken, dass man dann jetzt rutschen könnte und dann kriegt man die Skier nicht unter Kontrolle und dann könnte man hinten über die Kante rutschen. Also irgend sowas, ich habe keine Ahnung. Aber ja, heftig. Also es war auf jeden Fall so, dass sie es dann irgendwann auch gelassen hat und gesagt hat, nee, Skifahren ist dann doch nichts für sie. Ja, gut, muss man halt. Muss ja nicht jeder Skifahren.
Ja, nee, das macht ja auch nicht so viel.
Nee, macht da nicht viel
Spaß, wenn du eigentlich die ganze Zeit nur Angst hast, nicht zu stürzen und irgendwie den Abhang runter zu.
Ja, obwohl es sich eigentlich gut angestellt hat, so von der Bewegung her und so, war alles super. Wir haben auf so ein, das war eigentlich ganz gut. Wir waren in Brand, im Brandnertal, das Ganze im Westen von Österreich und so an der Grenze zu Liechtenstein. Das ist ein Skigebiet, was sehr niedrig liegt, aber relativ groß sogar ist, dafür, dass es recht klein ist. es ist wirklich ein okayes Skigebiet. Das Coole für Anfänger ist, dass die so ein Baby-Hang haben, so nicht mal Hang, sondern so ein, was man normalerweise im Tal immer hat, von den Skischulen mit so einem Fließband, kennt ihr wahrscheinlich auch, oder?
Ja.
So, wo eben kein echter Lift, sondern so ein Fließband, wo die Kinder sich draufstellen können und dann werden sie halt diese gerade so geneigte Fläche hochgezogen und Ja. Und sowas haben die halt nicht im Tal unten, wo der Schnee halt noch beschissener ist, sondern an der Mittelstation, wo es halt schon wenigstens ein bisschen mehr Schnee ist.
Das ist ja ganz nett.
Und das ist echt cool. Und das war dann eben auch ganz cool so für meine Frau. Also erstmal hat sie da halt geübt und da hat es auch gut geklappt, weil da halt unterhalb die Liftstation war und man nicht ins Tal runterschauen konnte. Und auch dann, als sie nicht mehr teilgenommen hat, hat sie sich dann da halt gesonnt und hat da jeweils das Kind beaufsichtigt, was mit dem ich gerade nicht unterwegs war, weil ich muss dann ja beide Kinder eben hantieren.
Verarzt.
Genau. Und das war echt ganz cool, hat ganz gut geklappt. Und ja, der Lutz hat sich da toll reingefuchst in das Skifahren, ist dann am Ende rote Piste gefahren, also
cool.
Richtig cool gewesen, halt so wie das Kinder machen, so im Dauerpflugbogen, ne, wo wir halt das einfach von der Kraft her gar nicht könnten, aber so Kinder können das ja.
Ja, und der saß relativ weit hinten, gell?
Ja, genau.
So, was für uns gar nicht auszuhalten ist, wo die Oberschenkel einfach wegbrennen.
Ja, genau. Das können Kinder irgendwie. Und die Rosa hat, da war ich nicht sicher, ob sie es überhaupt können würde, weil die ja so eine leichte spastische Lähmung auf einer Seite hat. Und da hatte ich so eigentlich fast die ganzen Tage so das Gefühl, so, okay, die kriegt den Druck gar nicht auf die Skier, dass sie eben selbst auf dem Ski stehen kann. Und aber am vorletzten Tag habe ich plötzlich gemerkt, ah, doch, es könnte was werden. Wir hatten so ein Geschirr für sie, wo man sie so praktisch an so einem Henkel halten kann am Rücken. Oder man macht solche Seile dran, dass man eben so wie so ein Pferd eben mit Zügel sie führen kann. Ne?
Das ist schon ein bisschen lustig. Halt,
ja, ist es.
Oh, ich habe meinen kleinen Hund mit zum Skifahren genommen. Oh, ja.
Genau. Ja, und man kann dann den Kindern eben auch so einen Impuls geben. Dann ziehst du halt an einer Seite und dann fahren die halt von alleine in den Bogen und haben das Gefühl, sie hätten es selbst gemacht. Ne? das ist schon ganz gut. Das
ist auch lustig, was alles gibt.
Und ja, das wurde mir von Schweizer Freunden wärmstens empfohlen. Und das war wirklich eine gute Empfehlung. Und am letzten Tag haben wir tatsächlich geschafft, dass ich mit ihr so am Zügel fahre. Was allerdings dann auch zum Teil so ist, also dann fährt sie halt, also auch, ja, Piste sind wir dann gefahren, gell? Also so, ja, blaue Piste halt, aber ja, aber war schon okay. Zum Teil war es halt so, vor allem weil der Schnee halt zum Teil so schwer war, dass sie dann doch die Skier übereinander gekriegt hat. Und das Problem ist, ich bin ja direkt hinter ihr, gell? Und wenn ich sie nicht überfahren will, muss ich sie dann ja hochbringen. Und ich habe ja nur diese Zügel in der Hand. Und dann hebe ich praktisch die Zügel, hebe ich über meinen Kopf, sodass sie dann vor meinem Körper hängt. Und das ist halt so brutal anstrengend. Also ich hatte so Muskelkater in den Arm.
Ja.
Aber es hat gut geklappt. Und ja, es hat auch deswegen gut geklappt, weil ich die Skier von meinem Vater hatte und nicht meine ewig langen von der Jahrtausendwende, die über 2 Meter lang sind und noch keine Carving-Skier, sondern ich hatte halt jetzt so Carving-Skier, so 1,70er oder sowas, wo ich eben noch so ein bisschen Reaktionszeit habe, bevor ich sie überfahre. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ja. Aber also, ob ich bei diesen Carving-Skiern bleibe, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich weiß nicht, ich finde diese Optik einfach so hässlich. Wenn ich dann fahre und dann schaue ich runter auf meine Füße und sehe diese Clowns-Skier, das finde ich unerträglich.
Dann fahr halt schneller, dass du geradeaus gucken musst, würde ich sagen.
Ja, man kann sagen, Blitzführung ist alles, bestimmt auch beim Skifahren.
Ich wüsste nicht mal, welche Farbe meine Ski hatten, die ich jetzt im Urlaub hatte, weil ich doch eher damit befasst bin, vielleicht, weil ich es auch manchmal übertreibe, nicht auf die Fresse zu fliegen oder über irgendeinen Hügel abzugehen. Also irgendwelche Buckel, die man nicht gesehen hat. Also
ich finde einfach das Augenwert
mit. Christoph hatte doch die Rosa an der Leine, der hatte Zeit.
Nee, da, wenn ich die Rosa an der Leine hatte, hatte ich zu tun. Ne? Aber nicht so. Aber nee, wenn ich alleine gefahren bin, ich bin dann ja auch alleine gefahren zum Teil, klar. Das geht ja, ich kann nicht die ganze Zeit mit den Kindern fahren. Aber ich habe es dann meistens so gemacht, dass vormittags ich mit den Kindern fahre, wo der Schnee noch in Ordnung war und nachmittags sie dann mit der Bahn wieder runterfahren und ich dann eben noch ein paar Mal Talabfahrt. Weil das Coole war, die Talabfahrt lag im Schatten, die geht so durch so ein schattiges Tal, wodurch da der Schnee am besten war, obwohl es ja eigentlich am niedrigsten ist. Aber da war es dann ja schön eisig und aber es war überhaupt nicht aufgetaut gewesen. Also es war einfach hart, bockelhart und es war cool.
Ja, wenn es nicht zwischendrin mal aufgetaut und wieder einfriert, dann wird es halt fies. Aber wenn das so einfach dicker, komprimierter Schnee ist, hart. Dann ist es
geil. Ja, genau.
Also.
Ja gut, aber ich meine, ein bisschen auftauen, ich meine, es war halt an der Mittelstation 16 Grad mittags, gell? Das ist halt auch einfach viel zu warm.
Ja,
also, ja. Nee, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde diese Carving-Sache, ja, das geht schon mit den Dingern besser. Aber so richtig krass Spaß macht es mir halt auch nicht. Ich schwinge halt doch lieber kurz. Finde ich irgendwie, obwohl ich es nicht so super kann, aber fühlt sich irgendwie geiler an. Es fühlt sich mehr nach geilem Skifahren an, als wenn du halt wie auf Schienen lange Carving-Kurven fährst. Weiß nicht, also es macht mir einfach nicht so viel Freude. Und ja, ich befürchte,
ich muss sagen, wenn ich Carving-Kurven fahre, dann habe ich auch das Gefühl, man müsste einfach noch schneller sein, damit das aufregend wird.
Ja, genau, so aufregend, dass man mit der Hand auf dem Schnee dann so sich richtig in die Kurve legt und so. Ja,
ja, genau. Entweder so viel Druck oder dass man einfach so schnell da runter rast, dass es aufregend ist, da runter zu rasen.
Ja.
Aber ja, kurz schwingen ist halt schon mehr Sport. Also das macht,
ja, genau,
macht auch Spaß.
Ist irgendwie,
aber ich finde, das geht auch
mehr
mit so,
wie Skifahrer.
Mit so drehfreudigen Schienen, Carvern geht es doch auch ganz gut.
Also, ja, natürlich geht das auch.
Mega Spaß mit dir jetzt. Also
ja, klar geht das auch, aber das geht halt auch mit meinen Skiern. Ne? Und dann habe ich halt keine Clowns-Skier an den Füßen.
Clowns-Skier.
Also ich glaube, ich werde nächstes Mal meine Skier mitnehmen. Und zusätzlich noch die Skier von meiner Mutter, weil die sind noch mal kürzer, und werde mir da die Bindung so einstellen, dass ich da auch mit meinen Schuhen drauf kann. Dann habe ich welche, wo ich mit der Rosa fahren kann, die eben noch kürzer sind, und welche, wo ich mit Spaß fahren kann, die nicht völlig albern aussehen. Die natürlich in Wirklichkeit für die Augen aller anderen total albern aussehen, weil es halt Skier von vor 20 Jahren sind, die keiner mehr fährt.
Die halt einfach viermal so hoch sind wie du. Ja, genau. Gab es das nicht früher, als wir Kinder waren?
Bei 20.
Bei hier verstehen Sie Spaß, dass mal jemand mit so 3,5 Meter Ski angekommen ist?
Ja, stimmt. Ich erinnere mich, ja.
So. Also es gibt den einen Typen, der mit 3 Beinen kam, dem so irgendwie ganz geschickt so ein drittes Bein montiert haben, wo der dann einfach 3 Schuhe haben wollte.
Das klingt nach so einer Mr. Bean-Nummer irgendwie. So.
Ja, aber
so eine Benny Hill-Musik halt, und dann.
Die sind halt in ein Geschäft gegangen und dann kommt halt einer und möchte ihm die Ski verkaufen. Er so, nee, ich brauch 3 Schuhe. So, was?
Nicht 4, 3. Ja.
Ist der dritte ein zweiter Rechter oder ein zweiter Linker? Das ist die Frage.
Kann ich mich nicht erinnern. Weißt du, das war 1986 oder so.
Ja,
vermutlich.
Genau. Aber ich kann mich auch dran erinnern.
Und dann eben dieser Typ mit diesen Ultraschienen, der dann auch irgendwie versucht, glaube ich, Taxi zu fahren. Also, so.
Boah, ich habe die Tage, ich glaube, gestern oder heute habe ich ein Instagram-Video gesehen, von zwei Leuten, die auf einem Paar Skiern mit jeweils 2 Bindungen fahren. Was ich mir brutalst schwierig vorstelle. Aber sie sind recht gut drauf gefahren. Also sie haben schon dann so ein bisschen Flugbogen in der Kurve gemacht und sind schon vorsichtig gefahren, aber sie sind also sehr ordentlich gefahren. Also, aber das ist doch krass, oder? Wenn du da ein bisschen falsch belastest, dann bringst du das ganze System doch komplett ins Ungleichgewicht, oder?
Fliegst du also schön auf die Fresse, ja.
Ich stelle mir das auch ein enormes Verletzungsrisiko, oder? Also, na gut, kommt darauf an, wie weich die Bindung eingestellt ist.
Ja, wenn du da, genau, wenn du rauskippst und die Bindung geht sofort auf, dann ist er.
Ja. Aber also stelle ich mir sehr schwer vor. Aber
ja.
Überzeugend.
War das noch zu Kurt und Paola Felix Zeiten?
Ja,
ja,
auf jeden Fall. Klar.
Die haben 1990 aufgehört, also be careful.
Ja, eben, das war 80er.
Ja, das war aber bei denen, also.
Ich glaube, danach habe ich auch aufgehört.
Die Liste der Moderatoren, wer danach moderiert hat, da kommt ihr nie drauf.
Ich glaube, danach aufgehört.
Harald Schmidt, okay. Der gute, wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, doch, Harald Schmidt hat
16 Sendungen nur, nicht wahnsinnig lang durchgehalten.
Das sind auch 3 Jahre oder sowas.
Ja, ja, eben, das kam mir nicht so häufig.
29 Sendungen Karl Dahl davor, vor Harald Schmidt noch.
Karl Dahl?
Ja.
Oh Gott, der war doch immer mit dabei, der stand ja nicht oben im Publikum und hat immer den Projektor angeschmissen.
Keine Ahnung. Danach noch Dieter Hallervorden, 7 Sendungen.
Oh.
Und dann 17 Sendungen, da ist dann bergab gegangen. Czerno Jobatai, Frank Elsner, Guido Kanz und Barbara Schöneberger. Wobei Guido Kanz tatsächlich 46 Sendungen gemacht hat und damit
zweitmeisten. Ja, an den kann ich mich auch noch erinnern. Also, weil ich halt weiß, dass
das habe ich nicht mehr
Sendung geguckt. Mit dem gesehen, aber
2010 bis 2021, das habe
ich. Ich hätte jetzt auch den Namen nicht gewusst. Das ist dieser Blonde, gell, der so.
Ja, ja, so ein Wasserstoffblondierter, ja, ja, genau. Ja. Naja, okay, war
naja.
Das auch kurz geklärt.
Ja. Ja, haben wir noch einen Tagesordnungspunkt?
Ja, ihr habt vorhin irgendwas von der Bombe erzählt. Also
ja.
Wann nehmen wir auf? 2. März.
Mhm.
Und in Hanau bei Frankfurt wurde.
Nicht weit von Frankfurt ist, genau. Genau.
Wurde, und jetzt kommt ihr.
Ja, wurde, gestern war, ja, ich hatte gestern einen Termin in Hanau und war ein bisschen früher da, eine Stunde früher, und plötzlich ruft mich der Kunde an, ich war noch beim Baumarkt und so, plötzlich ruft mich der Kunde an, so, ja, hier diesen Termin heute, das lassen wir mal, weil wir haben nämlich Bombenalarm bei uns auf dem Betriebsgelände, wo ich hin wollte. So, ah, das ist aber interessant, schön. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann gucken wir halt mal morgen oder so. Und dann habe ich zu Hause mal geguckt, um was es sich da gehandelt hat. Und es war halt, ja, ihr habt es wahrscheinlich auch mitgekriegt da draußen, 250 Kilogramm Bombe und 16.000 Leute wurden evakuiert. Also richtig,
die haben
Hanau, ja, einmal links gemacht so ungefähr. Ja gut, wenn in der Innenstadt so ein riesen Ding gefunden wird, dann wird halt, dann betrifft es halt gleich mal richtig viele Leute, gell? Aber es war halt wirklich genau da, wo ich die Probe nehmen sollte.
Und das Lustige ist, sie haben es auch nicht geschafft. Also sie haben einen Zünder, haben sie rausbekommen, und den zweiten Zünder, der hat sich auch nicht entfernen lassen, und dann mussten sie kontrolliert sprengen. Ich habe leider, weil sie das wohl nachts gemacht haben, ich habe kein Video gefunden. Ich wollte ja eigentlich jetzt, ich habe mal YouTube so quer gelesen, um zu gucken, aber irgendwie, vielleicht bin ich auch zu dumm, wenn jemand eins findet, bitte gerne mal verlinken. Ist ja bestimmt spektakulär. Ja
gut, man darf doch nicht mit Drohnen fliegen über so
nee, das nicht, Städten, aber oder? Vielleicht hat ja einer eine Dachterrasse und hat in die Richtung gefilmt oder so. Ah nee, der wäre ja evakuiert gewesen, das geht auch nicht. Ah, ja, schwierig, ja, aber eben. Vielleicht stellen ja die Leute, die das machen, dann ein Video, irgendwo noch eine GoPro hin,
ich glaub,
oder so.
Ich glaube, die hatten andere Probleme irgendwie, also, oder andere Gedanken.
Wie springt man sowas kontrolliert? Irgendwie gibt man der springen eine Richtung vor, oder was macht man da?
Also alles nach Richtung oben? Blöd in so einer Gegend, wo es so belebt ist, gell? Also ich würde sagen, man packt es auf jeden Fall ziemlich ein, oder? Großen Sandhaufen,
ja, also,
oder so.
Genau, ja,
aber
die machen so.
Den wegwirft?
Ja, den wirft es auf jeden Fall weg, aber der wird halt so, wenn er so Welle errichtet, die quasi die Energie schlucken sollen, und dann haut es halt einen riesen Stapel Sand in die Luft, aber halt nicht die Druckwelle gegen die nächste Hauswand, sondern halt irgendwie Sand nach oben oder so. Also ich habe es mal gesehen in einem Video, wo sie, das war irgendwann jetzt neulich in der Presse in England, sowas gesprengt haben, und da siehst du halt, dass sie so Sandwälle errichten, die so vorgeben, in welche Richtung die Energie möglichst nicht gehen soll, und dann eine Seite offen lassen, wo das hingehen soll, und dann macht's Bumm und dann fliegt wirklich eine Menge Sand durch die Luft. Ja, aber sind halt auf der Seite, wo die Sandwälle waren, sind halt nicht im nächsten Gebäude alle Scheiben raus. Das ist, glaube ich, so die Idee.
Ja. Okay, ja, krass. Du wolltest gerade auf diese Baustelle fahren.
Mhm.
Das ist ja nicht so schön.
Ja.
Wäre spektakulär geworden. Treten Sie da hinten nicht drauf, das ist vielleicht möglicherweise empfindlich.
Ich nehme mir mal eine Probe. Kling, kling, kling.
Ich muss hier mal eine Bohrung machen. Nicht gut, heute nicht bohren, nicht da in der Ecke.
Jetzt habe ich ja einmal erlebt, da wurde mir ein Baggerschurf gemacht von einem Bagger. Und plötzlich.
Was ist denn kurz für die, es ist ja, sind nicht alles Geologen bei uns in der Hörerschaft.
Was ein Baggerschurf ist?
Was ist denn ein Baggerschurf?
Ein Loch. Ein Loch, was mit einer Baggerschaufel gemacht wird. In die Tiefe gegraben.
Okay.
Genau. Also er schürft etwas, damit ich da eine Probe nehmen kann. Und es war so ein lockerer Sand, und plötzlich hat er eben auch so kling, kling, ja, mit der Schaufel. Und das war halt auch so ein zylindrisches Objekt, wo er schon eine Delle reingemacht hat.
Wieder mal geschaut und alle sprangen nur so weg. Ich inklusive. Und so, oh Scheiße. Und dann ist der
da rennen erstmal alle weg, oder?
Ja, klar.
keine Ahnung, vielleicht gibt's da irgendwie der Sprengmeister
im Team. Der Chef, der, nee, es war kein Sprengmeister mit da, oder kein, wie nennt man das,
Kampfmittelräumer.
Feuerwerker.
Kampfmittelräumer,
ja. Genau, ja. Kampfmittelräumer, wir sagen mal Feuerwerker, aber ja. der Chef von der Baggerfirma, also nicht mal der Baggerfahrer, sondern der Chef halt, ist dann hingegangen, hat sich das mal angeguckt und hat dann mit der Hand das bisschen freigegraben und dann gesehen, nee, ist keine Bombe, ist eine Gasleitung. Die will man ja auch nicht verletzen, gell?
Ja, besser nicht.
Ja. Ja, wurde ein bisschen
telefoniert. Weil das nicht ganz so spektakulär wird, es gibt halt so Puffung und Zeug, aber.
Ja, genau. Und dann wurde ein bisschen telefoniert und dann hieß es, ja, nee, das ist eine stillgelegte Gasleitung, ist nicht mehr in Betrieb. Also es war am Ende, war dann doch keine Gefahr. Aber einen Schreck haben wir doch erstmal gekriegt, also.
Ich habe dann sofort was nicht passt, wird passend gemacht vor Augen. Habt ihr den gesehen, den Film damals? 2002.
Der ist jetzt neu auf Netflix, gell?
Ja, dann guck dir den an. Das ist fantastisch.
Der ist jetzt neu gedroppt. Ja,
also der ist natürlich sehr, sehr cheesy und sehr...
ich habe nur den Kurzfilm 90er. Davon gesehen. Irgendwo auf einem Festival
oder
so.
Ich glaube, ich habe den langen auch nicht... Ich glaube, ich habe auch nur den Kurzfilm gesehen.
Diese fantastische Szene, wo sie dann die Bombe ausgraben auf der Baustelle und dann halt erstmal für einen Boiler halten. Den Boiler gefunden. Und dann die beste Stelle, dann lesen sie halt, was auf dem Boiler draufsteht. Und da steht, USAF, die you fucking crowds. Wer schreibt denn sowas auf dem Boiler?
Ist das geil.
Und dann machen sie halt eigenmächtig, weil das, wenn ihnen dann klar wird, dass es eine Bombe ist, dann stellen sie halt fest, das wäre jetzt ja blöd, wenn wir jetzt hier Kampfmittelräumdienst und so, das ist ja alles sehr aufwendig. Dann machen sie halt eigenmächtig das Haus um einen Meter kürzer und bauen halt da drumrum quasi. Und dadurch ist dann halt hinterher das Bad so eng, dass man da quasi gar nicht mehr richtig durch die Tür und dann kommst du rein, kannst dich kaum noch drehen, weil das Bad halt am Schluss nur noch so 40 Zentimeter breit ist oder so. Und dann kommt dann müssen sie halt irgendwie die Pläne ändern lassen, damit der Architekt, wenn er dann kommt, damit sie ihm dann seine eigenen Pläne in Anführungszeichen zeigen können und ihm sagen können, das hast du so geplant, da können wir ja nichts für. Lassen sie dann die Pläne und diese Besichtigungsszene, wenn der Architekt sein Bad besichtigt und seine eigenen Pläne, die sie gefälscht haben, anguckt, großartig. Ihr müsst diesen Film sehen. Also der ist natürlich drumrum sehr Ruhrpott, sehr Ralf Richter und so, also fantastische Szenen drin schon irgendwie, aber insgesamt wahrscheinlich heutzutage schwer erträglich, vermute ich. Aber so die einzelnen Beaumonts, die da drin sind, da denke ich immer noch gerne dran zurück.
Fantastisch.
Sehr zitierfähig für so Baustellen.
Der ist auch erst 20 Jahre alt.
Ja, kaum.
Echt? Nur 20? Ich dachte, das ist
ja 2002, ich hab's auch gerade offen, okay. Ja.
Ja, werde ich gucken. Ich glaube, ich kenne nur den Kurzfilm tatsächlich. Aber der ist auch sehr lustig gewesen.
Ja. Überhaupt, Ralf Richter ist ja im Wesentlichen der personifizierte Wutanfall. Und da
dann weiß ich ja schon, was ich vorschlagen kann heute für nächste Woche.
Du verstößt ja in deinen eigenen Regeln und zwar ja, ganz viel Leben.
Ein bisschen stark gegen die Regeln, ja.
Vielleicht können wir Sonderregeln einführen, dass man einmal im Jahr so einen Ausfall haben darf.
Aber das ist eine gute Idee eigentlich. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Jetzt, wo wir auch gerade ein neues Jahr gestartet haben, ist es eine gute Gelegenheit, solche Regeländerungen zu machen.
Es ist unsere Sendung, wir können eben machen, was wir wollen.
Einmal im Jahr darf man irgendwas ganz anderes vorschlagen, oder was?
Ja, was nicht den Regeln entspricht.
Ja, das ist cool. Das machen wir, oder?
Ja.
Ja, der Gute. Ja? Ich glaube, ich habe
letztens auch einen
vorgeschlagen, der nicht den Regeln entsprochen hat.
Ja, deine Regeln sind ja auch ein bisschen strenger, also nicht älter als 3 Wochen.
Genau.
Ja.
Gut.
Was haben wir noch für Themen?
Apropos, nicht älter als 3 Wochen. Du bist dran, heute etwas vorzuschlagen.
Ja.
Kurz bevor wir vorhin auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, hat der Christoph noch gesagt, ich bin heute dran, oder? Ja. Und dann war er kurz sehr still und dann hat er gesagt, ich habe jetzt was. Wo gehen wir denn hin?
Ja, ich hatte was, aber ich habe mich umentschieden.
Aha.
Denn ich schlage vor,
erstmal,
aus dem Jahr 2002, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, das muss doch jetzt sein, oder?
Direkt die neue Regel. Okay, jetzt habe ich natürlich die besten Szenen schon gespoilert.
Das macht nichts.
Passt, wird passend gemacht. Ist wirklich auf Netflix. Fantastisch.
Ab Mittwoch.
Das mal, du schlägst einen Film vor und ich kann jetzt schon auf diesen Bewertungsdaumen hochhaken klicken, weil ich weiß einfach, dass ich den mag.
Aber warte mal, heißt ab Mittwoch, ab letzten Mittwoch oder läuft der schon? Ah nee, der läuft schon.
Man kann hier auf Abspielen klicken. Ja. Eine Stunde 37, das ist doch sehr schön.
Das kommt mir sehr entgegen.
Der andere, den ich empfohlen hätte, den ich gemacht hätte, wäre wesentlich länger gewesen. Also,
ja, dann doppelt gut.
Alles gut.
Hilmi Sözer und Dietmar Bär.
Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, wie man die Regel noch brechen kann.
Was soll das heißen?
Ja, keine Ahnung. Was ist denn mit einem 6-Minuten-Kurzfilm oder was ist mit einer Dokumentation oder mit einer Serie?
Haben wir auch schon mal gemacht übrigens in der Serie. 6-Minuten-Kurzfilm widerspricht nicht den Regeln, glaube ich. Wäre erlaubt.
Das wäre sogar nach den alten Regeln, wenn er aus dem vergangenen Jahr oder dem aktuell laufenden Jahr ist, wäre das auch vorher schon gegangen.
Also jetzt hätte ich zum Beispiel auch Ad Döder et Barn vorschlagen können. 9-Minuten-Kurzfilm aus den 50ern. Wäre
auch sehr schön.
Einmal im Jahr.
Das wäre auch sehr schön, wenn dann jetzt jemand was vorschlägt, einfach, oder ich weiß nicht, ob das wäre nach den alten Regeln auch nicht verboten gewesen, wo es keine deutsche Tonspur gibt, sondern irgendwie nur also so Heli und Koreanisch.
Gute
oder so.
Idee, sollten wir auch mal machen, ja.
Zum Glück hast du deinen und Bob und ich wollen uns das nicht antun.
Genau, Christoph hat seinen jetzt verbrannt und damit können wir, glaube ich, ganz okay leben, weil ich weiß, dass ich damit sehr gut leben kann. Stefan wird sich damit auch arrangieren, der wird da seinen Spaß dran finden. Und Christoph ist diese Waffe jetzt los. Sehr gut. Für 11 Monate, 10 Monate.
Ja, es vergeht schnell. Ja. Sehr gut.
Ja, wunderbar.
Dann machen wir Deckel drauf, würde ich sagen.
Machen Deckel drauf, genau. Empfehlen, dass ihr auf sneakpot.de kommt und unter der 769 die Kommentare zur Sendung abgebt. Und
ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ihr von Avatar 2 gehalten habt. Vielleicht.
Unbedingt.
Vielleicht habe ich ja auch einfach irgendwie einen schlechten Tag gehabt. Kann ja sein.
Oder auch nicht.
Wie ging es denn unserem Hörer?
Ja, wie gesagt, wir haben quasi nicht drüber geredet. Nur er fand es halt optisch toll. Ja, es war optisch toll, aber es war halt nicht mal berührend. Es war nur toll.
Sah halt aus wie ein Bildschirmschoner.
Ja, genau. Wir haben nicht drüber gesprochen. Wir haben wirklich, ist fast original, das, was ich vorhin gesagt habe. Das war unser Dialog darüber.
Achso, ich dachte, als du am Schluss ihm gesagt hast, wie deine Bewertung ausfallen würde, dass er vielleicht auch.
Ich habe nur gesagt, hier nicht erschrecken, ich werde den Film wohl ein bisschen verreißen. Oder so, nee, ist alles cool. Er ist gespannt. Ja.
Sehr gut. Ja, okay. Dann machen wir den Deckel jetzt zu. Grüße gehen raus an den Hörer. Und nächste Woche wieder einschalten, sneakpot.de. Da dann die 770. Wir gehen auf den Schnapszahl zu. 777 in Kaffee. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.